Liebe Freunde, Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Und ein Nachfolger von Jesus braucht folgende drei Eigenschaften. Erstens Illusionslosigkeit, zweitens Pietätlosigkeit, drittens Rücksichtslosigkeit. Es geht los mit Eigenschaft Nummer 1, Illusionslosigkeit. Lukas Evangelium Kapitel 9. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, ich will dir folgen, wo du hingehst. Das ist ein herrlicher Satz. Das ist ein Traumsatz. Das ist der Satz, von dem Jesus träumt, nach dem Jesus lechzt, nach dem der sich sehnt. Ein Mensch meldet sich freiwillig als Nachfolger. Ist kein junger Spund, der sich jeden Tag für ein anderes Idol begeistert. Ist keine alte Frau, die religiös überdreht ist und jeden Tag zum anderen Pfarrer rennt. Nein, es ist ein Mann, einer in den besten Jahren, gut abgehangen, ist voll ausgereift, ein Schriftgelehrter, kein Dummerchen also, und der kommt zu Jesus. Nicht aus Langeweile oder aus Zwang oder so, sondern aus Begeisterung, aus Verehrung. Mit den besten Absichten, der kommt freiwillig, ich will dir folgen, wo du hingehst. Die Bibel sagt uns nicht, wie der Mann zu dem Entschluss gekommen ist. Ich vermute, der hat Jesus schon eine ganze Weile beobachtet und hat gesehen, wie Jesus Kranke heilt und wie der Wunder getan hat und was der gepredigt hat. Jesus hatte gesagt, alle, die das Leben fertig gemacht hat, die können zu mir kommen, ich mache euch wieder in Ordnung. Alle, die unter ihrer Schuld leiden, die können zu mir kommen, ich mache euch frei. Alle, die lebenshungrig sind, die können zu mir kommen, ich mache euch satt. Und alle, die ihr altes Leben satt haben, die können zu mir kommen, die kriegen bei mir ein neues. Und die alten Regeln, nach denen ihr bisher gelebt habt, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, haust du mich, hau ich dich und so, die könnt ihr vergessen. Und ich, so sagt Jesus, ich sage euch was Neues. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen. Macht das, was ich euch sage, und ihr erlebt, was wirklich Leben ist, wirkliches Leben. Das alles hat also unser Mann gehört und ich nehme also an, dass er dadurch Feuer gefangen hat. Er ist von Jesus begeistert. Und deshalb kommt er zu ihm mit leuchtenden Augen, Jesus, ich will dir nachfolgen, egal wo du hingehst. Gleich im nächsten Moment wird Jesus ihm im Hals fallen und sagen, das ist Musik in meinen Ohren, alter Freund. Herzlich willkommen im Jesus-Fanclub, du kriegst Parteibuch Nummer 13. Aber genau das sagt Jesus nicht. Sondern der knallt seinem Fan, der ihm das so begeistert, an die Brosche schwebt, einen ganz gewaltigen Dämpfer vor den Bug. Und sagt, die Füchse, die haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Ich aber habe keinen Platz in der Welt, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Also mit anderen Worten, mal ein bisschen langsam, junger Mann. Wenn du mit mir gehst, da wirst du nicht auf Rosen gebettet. Und dort, wo ich hingehe, da steht keine Hollywood-Schaukel, sondern da steht das Kreuz. Bevor du mir folgst, bedenke die Folgen. Also, dass das mal klar ist, Jesus hat nichts gegen Begeisterung. Ganz im Gegenteil, ohne Begeisterung läuft bei Jesus überhaupt nichts. Und die lahmen Schlaffis und die lauwarmen Traditionschristen, auf die kann er gerne verzichten. Aber nur Begeisterung, ohne die Bereitschaft zu haben, den nüchternen Tatsachen ins Auge zu sehen, also das geht auch nach hinten los. Und Tatsache ist, Jesus ist ein armer Hund. Der war ärmer als der Herr Fuchs und die Frau Elster in der Kindersendung vom DDR-Fernsehen. Die hatten wenigstens ihren Bau, die hatten wenigstens ihr Nest, die hatten wenigstens ihre Fernsehshow. Jesus hat keine Show gehabt und er hat auch keine Show gemacht. Sondern bei dem, da stimmte das, was er sagte und das, was er lebte, überein. Der hat nicht zu denen gehört, die nach außen Wasser predigen und selber Wein saufen. Oder die öffentlich so die soziale Gleichheit predigen und selber in Palästen leben. Jesus ist nicht so einer gewesen wie der Guru, der Bhagwan, der seinen Sektenmitgliedern das ganze Geld abzockt und sich in einer Reihe, ich glaube, von 20 oder 30 Rolls-Royce und Mercedes und sowas anschafft. Und Jesus ist auch nicht so einer gewesen wie der Erfinder des Islam, dieser atheistischen und gottlosen Religion, die sich gegen das Christentum richtet, der ja seinen Anhängern erlaubt hat, also jedenfalls den Männern, die konnten mehrere Frauen haben, aber er selber, er konnte noch mehr Frauen haben als die anderen. Und da hat sich der Mohammed drauf berufen, hat er gesagt, der hätte von Gott eine Spezialgenehmigung dafür gekriegt. Jesus, der Sohn Gottes, der hat sich nie auf irgendwelche Spezialgenehmigungen berufen. Und der hat nicht irgendwelche Sonderprivilegien in Anspruch genommen. Jesus hatte keine eigene Yacht, der hatte keine eigene Jagd, der hatte kein eigenes Haus, der hatte noch nicht einmal ein eigenes Bett. Der wurde geboren in einer geborgten Futterkrippe. Der hat gepredigt in einem geborgten Boot. Der zog in Jerusalem ein auf einem geborgten Esel. Der hielt sein letztes Abendmahl in einem geborgten Saal und der wurde begraben in einem geborgten Grab. Der war arm und der war einfach und der war ehrlich. Und er hat niemanden irgendwelche Illusionen gemacht. Kein Mensch kann behaupten, Jesus hätte den Menschen irgendwelche Dinge vom Himmel runter versprochen und sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Nachfolge gerufen. Sondern Jesus hat gesagt, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen, sie haben mich verfolgt und sie werden euch verfolgen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das gibt so Prediger, die erwecken den Eindruck, wenn du zu Jesus kommst, da sind alle deine Probleme gelöst, wie so ein fertiges Kreuzworträtsel. Jesus hat diesen Eindruck nie erweckt. Der hat eher die Menschen abgeschreckt. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihr Nest. Ich habe keinen Platz in dieser Welt, wo ich mich verstecken und ausruhen kann. Das heißt, Jesus hat den Mut, auch unbequeme und hohe Forderungen zu stellen. Wie hier in dem Satz, den ich vorgelesen habe, wer mir nachfolgen will, der muss sich selber verleugnen. Nur das ist ja das Letzte, was man heute irgendeinem Menschen zumuten kann. Das Stichwort unserer Zeit ist ja Selbst. Selbstverwirklichung, Selbstbestätigung, Selbstfindung. Und es gibt ja Leute, zumal Frauen, die, um selbst sich zu bestätigen, dann lieber das Kind im Leibe abtöten, weil das in der Karriere stört und sie dabei bei ihrer Selbstfindung gestört werden. Also, Selbstverleugnung ist eins der schwierigsten Begriffe unserer Zeit und kaum ein Mensch hat Lust, sich genau damit abzugeben. Und genau das ist das, was Jesus von seinen Nachfolgern verlangt, auch wenn das absolut unpopulär ist. Jesus ist doch nicht ein Wahlredner, der vor der Wahl den Leuten irgendwas Schönes erzählt und das dann nicht einhält. Und der denen irgendwas beibringt und sagt, wenn ihr in meine Partei eintretet, dann wird das alles wunderbar glatt laufen. Sondern Jesus hat von Anfang an den Menschen gesagt, wer bei mir mitmachen will, der muss sich selber verleugnen. Das ist eine hohe Forderung. Und zweitens hat Jesus die Ehrlichkeit gehabt, den Menschen von vornherein klaren Wein einzuschenken. Und er hat klipp und klar gesagt, wenn du zu mir kommst, ich habe dir keine materiellen Vorteile zu bieten. Ich habe keine bürgerlichen Sicherheiten zu bieten, sondern Nachfolge bringt Nachteile. Und das Wohlfühlchristentum, was heute überall angeboten wird, dass Jesus dich reich, gesund und glücklich macht und du nur zu machen brauchst, was dir im Leben Spaß macht, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Jesus ist kein Kuscheltier. Und er nimmt hier dem Mann von vornherein die Illusion, als ob der Weg mit ihm leicht wäre. Und niemals wirst du hier in dieser Woche von uns hier vorn zu hören kriegen, dass das Leben mit Jesus leicht wäre. Nein, der Weg mit Jesus ist nicht leicht, der ist schwer. Ich lade dich aber trotzdem dazu ein, zu diesem Weg, weil er nämlich schön ist. Und er ist deswegen schön, weil er richtig ist. Das Entscheidende an einem Weg ist doch nicht, wie viele Primeln am Wegrande wachsen, sondern ob der mich zu dem Ziel führt, wo ich hin will. Und wenn du zu Gott willst, und wenn du Frieden mit Gott haben willst, wenn du das Reich Gottes haben willst, wenn du das Leben packen willst, dann bist du bei Jesus auf der richtigen Fährte. Und dann ist sein Weg für dich der beste. Aber leicht ist dieser Weg ganz bestimmt nicht. Das ist zum Beispiel schwer, die Wahrheit zu sagen. Aber es ist schön, ein gutes Gewissen zu haben. Das ist schwer zu vergeben, aber es ist gut, Frieden mit Gott zu haben. Es ist schwer, Jesus zu verstehen. Manchmal kann man Jesus überhaupt nicht verstehen. Aber wo steht denn in der Bibel, dass uns verheißen ist, dass wir immer in jedem Falle Jesus verstehen müssten? Ich verstehe doch manchmal meine eigene Frau nicht. Wie komme ich denn da dazu, dass ich Jesus immer verstehen soll? Wir können Jesus nicht immer verstehen, aber in der Bibel steht, wir können ihm in jeder Situation unseres Lebens vertrauen. Manchmal können wir das, was Gott mit unserem Leben anstellt, überhaupt nicht verstehen. Das ist wahr. Aber es ist wunderschön zu wissen, Gott führt mich richtig und bei dem bin ich in der richtigen Hand. Und der macht keine Fehler und dessen Regie klappt einwandfrei. Der führt mich durch alle Tiefen meines Lebens, sogar noch durch die Finsternis des Todes, bis in Gottes Reich. Und das ist überhaupt die Hauptsache. Wenn du Jesus nachfolgst, kommst du in den Himmel. Und um dahin zu kommen, lohnt es sich schon, einige Nachteile in dieser Welt in Kauf zu nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ach du meine Güte, der Himmel, der ist weit weg. Vor mir liegt erstmal das Leben. Ich muss morgen meine Bewerbung abgeben, einen Lebenslauf. Wenn ich da reinschreibe, dass ich Christ bin, kriege ich da vielleicht meine Lehrstelle? Ja, ob du deine Lehrstelle dann kriegst, das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, wenn du dein Leben Jesus auslieferst, wirst du in diesem Leben genau an die Stelle kommen, die er sich für dich ausgedacht hat. Und wenn die anderen alle Kopf stehen. Also ich zum Beispiel, ich habe mal mich im 11. Schuljahr entschieden, ich wollte Theologie studieren, musste das ja in der Schule damals bekannt geben. Und das Ergebnis war, wir waren 3 Jungs, die Theologie studieren wollten, also Pfarrer werden wollten. Und von den 3 flogen 2 durchs Abitur. Und einer von denen war natürlich ich. Einer war gewitzt genug, der hat es gepackt, wir anderen flogen raus. Ich hatte falsche Aussagen gemacht über die Oder-Neiße-Grenze oder irgend sowas. War der Traum meines Lebens geplatzt, dass ich Prediger werde? So, nach ein paar Jahren wurde ich rehabilitiert, Abi nachgemacht, bin ich zum Studieren gegangen. Am Ende des Studiums flog ich wieder aus der Universität raus, weil ich politisch nicht tragbar war. Stand in so einer Akte da drin, schwer politisch unzuverlässig. So, da war zum zweiten Mal mit meiner mir erträumten Berufskarriere eben Sense. Aber wenn auch ich von manchen Leuten eingeschätzt wurde als politisch unzuverlässig, der, in dessen Händen mein Leben lag, der war absolut zuverlässig. Und wo bin ich am Schluss gelandet? Obwohl alles Mögliche unternommen worden ist, damit ich nicht da lande. Genau dort, wo ich hin wollte, wo Gott mich hinbringen wollte. Ich bin Prediger geworden. Du kannst, wenn du dein Leben an Gott auslieferst, bedenkenlos damit rechnen, dass Jesus dich richtig führen kann. Aber du musst illusionslos damit rechnen, dass dein Bekenntnis zu Jesus dich deinen Platz in der Gesellschaft oder vielleicht deinen Studienplatz, vielleicht sogar noch mehr kosten kann. Jetzt im Moment hier in unserem Land, da wird ja keiner bestraft oder getötet, wenn er Christ wird. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders, vor allem in muslimisch beherrschten Ländern. Der Hussein, der hat 20.000 Leute umbringen lassen, bloß deswegen, weil sie Christen waren. Im Sudan sind in den letzten Jahren 2 Millionen Menschen umgebracht worden, weil sie Christen sind. Einen solchen Preis musst du hier in diesem Land natürlich nicht zahlen. Aber ich sage dir, einen Preis zahlt jeder, der Jesus nachfolgt. Und es kann dich eine ganze Menge kosten, wenn du in dieser Gesellschaft, die sich hier so bürgerlich und christlich gibt, wenn du in dieser Gesellschaft konsequent nach den Geboten von Jesus lebst. Ich sage, es kann dich allerhand kosten. Muss ja nicht so sein. Erstens gibt es eine Menge Christen, denen es materiell gut geht. Und zweitens mal gibt uns Jesus das, worauf wir um seinetwillen verzichten, am Ende x-fach zurück. Der beraubt uns doch nicht, sondern der beschenkt uns. Jesus verlangt ja gar nicht von dir, dass du alle deine bürgerlichen Klamotten und Sicherheiten und Gewohnheiten aufgibst, morgen alles, was du hast, im Secondhand-Laden verhökerst und am Ende nackt in deiner leeren Bude sitzt. Aber er verlangt, wenn du dich schon für ihn entscheidest, dass du dann die Illusion eines leichten Lebens aufgibst. Jedenfalls kannst du den Weg mit Jesus nicht anfangen und gleichzeitig am Ideal eines gesicherten bürgerlichen Lebens festhalten. So, das war das erste Merkmal der Nachfolge. Illusionslosigkeit. Jetzt kommt das zweite Merkmal, Pietätlosigkeit. Im nächsten Vers geht es um den nächsten Mann. Den fordert Jesus auf und sagt zu dem, folge mir nach. Auch von dem sagt uns die Bibel nicht, woher der Jesus kennt oder woher Jesus den kennt. Jedenfalls kennt Jesus den so genau, dass er weiß, der ist jetzt so weit, dass er eine Entscheidung treffen kann, dass er sich bekehren kann. Und deshalb sagt Jesus zu dem, folge mir nach. Der Mann, der will zwar, aber der will vorher schnell noch was anderes erledigen. Er sagt nämlich, okay, aber erlaube mir, dass ich vorher noch meinen Vater beerdige. Ja, ist natürlich nichts unaufschiebbarer als das. Und nichts ist wahrscheinlicher, als dass Jesus für so eine Situation auch Verständnis hat. Und außerdem ist das mit dem Bekehren ja nicht so eilig. Ich meine, ich bekehre mich heute grundsätzlich und praktisch anfangen tue ich übermorgen. Ich meine, die 2-3 Tage wird Jesus schon noch warten können. Nein, kann er nicht. Für Leute, die ihre Bekehrung aufschieben, da hat Jesus nichts übrig. Der lässt den Mann eiskalt abfahren und sagt zu dem, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist natürlich shocking, wenn man einem Mann, der um seinen Vater trauert und der die heiligste Sohnespflicht erfüllen will, wenn man den derart abfertigt, das ist eine Pietätlosigkeit ersten Grades. Aber wenn Jesus diese rüde Tonart hier anschlägt, dann ist das ja auch ein Alarmzeichen. Er will nämlich sagen, hier besteht Gefahr. Lebensgefahr, entweder, so haben wir es ja gerade in dem Lied gesungen, entweder du folgst Jesus nach und du hast das ewige Leben, oder du folgst ihm nicht nach und du bist tot. Jesus erklärt jeden, der ihm nicht voll nachfolgt, als tot. Ist für ihn gestorben, kann er mit ihm nichts anfangen. Wenn es um die wichtigste Frage des Lebens geht, nämlich um die Frage, willst du Jesus nachfolgen? Da gibt es nur ein Ja oder ein Nein, aber nicht irgendwas dazwischen. Da gibt es nur ein Ganz oder gar nicht. Also an diesem Punkt ist Jesus radikal und lässt mit sich überhaupt nicht verhandeln. Da duldet der kein Wenn und kein Aber. Und wenn du den Eindruck hast, dass das hier alles zu einseitig dargestellt wird, dann rate ich dir, dann überprüfe mal das Jesusbild, was du bisher gehabt hast oder was dir vermittelt worden ist und prüfe das, was ich hier sage, an der Bibel. Und nenne mir eine einzige Stelle in der Bibel, im Alten oder Neuen Testament, wo die Weichherzigkeit und das Hin- und Herschwanken irgendwie positiv beurteilt wurde. Ganz im Gegenteil, ich kann dir eine Menge Bibelstellen nennen, wo genau das Thema ist, was von Gott radikal abgelehnt wird. Und Jesus hat sich nie so scharf geäußert, wie ausgerechnet an diesem Punkt. Jesus hat mal gesagt, ich kenne euer Herz, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du wenigstens eins von beiden wärst, aber da du weder kalt noch warm bist, sondern lauwarm, da werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Das heißt auf Deutsch, das kotzt mich an. Niemals hat Jesus schärfere Worte gebraucht, als wenn es um dieses Hin- und Herschwanken ging. Und viele Menschen, die antworten auf die Frage, willst du Jesus nachfolgen, folgst du Jesus nach, eben genauso schwankend. So wie der Sender Jachobahn. Im Prinzip ja, aber. Ihr kennt ja die Geschichte. Also zum Beispiel Anfrage an den Sender Jachobahn, ist es wahr, dass das berühmte Duo Simon und Garfunkel im Lotto einen Ferrari gewonnen hat? Antwort vom Sender Jerewan, im Prinzip ja, aber es handelt sich erstens nicht um das weltberühmte Duo Simon und Garfunkel, sondern um Wolfgang Tost und Michael Gundlach. Zweitens handelt es sich nicht um einen Ferrari, sondern um ein Fahrrad. Und drittens haben die das nicht im Lotto gewonnen, sondern ist es denen vor der Kaufhalle gemaust worden. Also da kommt dann am Schluss der Rede genau das Gegenteil von dem raus, was am Anfang gewesen ist. Und so machen das viele, wenn sie die Frage gestellt kriegen, willst du Jesus nachfolgen? Ja, im Prinzip ja. Aber ich muss erst mein Abi machen, ich muss erst mein Studium hinter mich bringen, ich muss meinen Hausbau hinter mich bringen, dann müssen die Kinder aus dem Gröbsten raus sein und dann der Enkel. Und wenn das alles gelaufen ist und ich dann Rente und viel Zeit habe, dann kann ich bei Jesus voll einsteigen. Leute, das ist vollkommener Blödsinn, da spielt sich bei Jesus überhaupt nichts ab. Also entweder du fährst voll auf Jesus ab oder du steigst aus. Du kannst doch nicht mit einem Fuß auf dem Trittbrett mitfahren und den anderen noch unten auf dem Fußweg haben. Da fliegst du doch voll auf die Schnauze. Und genau vor diesem Reinfall, da will Jesus diesen Mann hier und dich bewahren. Und deswegen lässt sich Jesus in dieser Frage auf kein Wenn und kein Aber ein. Entweder du steigst ganz ein oder du lässt es ganz sein. Wenn Jesus dich auffordert, ihm nachzufolgen, und du schiebst die Entscheidung in deine Bekehrung auf, da gibt es keinen Grund in der ganzen Welt, den Jesus anerkennen würde. Und wenn Jesus heute zu dir sagt, folge mir nach, dann meint er nicht morgen, übermorgen, irgendwann, sondern dann meint er natürlich jetzt, heute. Sofort. Jesus ist ein guter Menschenkenner. Und er weiß, der Mensch hat oft eine gute Erkenntnis, aber wenn er sie nicht sofort in die Tat umsetzt, dann wird es dann meistens nichts mehr. Also du hast vielleicht gestern Abend dran gedacht, dass du irgendeinen Kollegen aus der Gemeinde oder so, aus deiner Klasse oder irgendwo sitzen hast, im Krankenhaus oder beim Bund, und dem möchtest du schon längst mal eine Karte schreiben. Na und, hast du die Karte gestern Abend geschrieben? Es ist immer dasselbe. Wenn man sich nicht noch abends 22:30 hinsetzt und das erledigt, er wird es nie. Ich habe euch gestern von so einer 90-jährigen Frau erzählt, die ich immer besucht habe. Nun hat man ja als Jugendprediger nicht immer Zeit, sich in ein Altersheim rumzutreiben. Also habe ich immer, ich wusste schon, ich muss mal wieder hin die Frau besuchen, aber da kam wieder eine Jugendwoche, wieder was anderes. Immer weiter verschoben, bis ich eines Tages mich ins Auto setze, fahre raus ins Altersheim, an den Stadtrand, will die Frau besuchen. Und da sagen mir die Pflegeschwestern, die Frau Svoboda, die ist gestorben. Da kam ich zu spät. Ich konnte nicht mehr mit ihr beten, ich konnte sie nicht mehr segnen, sie ist alleine gestorben. Es war zu spät. Ich hatte den entscheidenden Moment verpasst. Es gibt auch in der Geschichte zwischen Gott und Mensch, da gibt es Momente, die sind entscheidend, die darf man nicht verpassen, die kehren auch so nicht wieder. Du hörst vielleicht 100-mal die gleiche Botschaft. Du rennst dauernd in irgendeinen Gottesdienst. Und eines Tages, da fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Und auf einmal siehst du dein ganzes Leben vor dir mit seiner ganzen Erbärmlichkeit. Und du weißt, dass du verloren bist. Und du ahnst, dass es für dich eine Chance gibt. Und du glaubst, dass Jesus dich retten kann. Und du merkst, dass er dich lieb hat. Und du begreifst, dass du jetzt zugreifen müsstest. Und dann verschiebst du die Entscheidung. Und die Gelegenheit ist vorbei. Und das ist der Grund, warum du nun schon jahrelang als ein unbekehrter Christ rumrennst. Du hast alles im Kopf drin, schon 1000-mal gehört, aber es ist noch gar nicht bis in dein Herz reingekommen. Und deine Gottesbeziehung, die steht nur auf dem Papier, die steht auf dem Taufschein. Aber die ist gar keine Wirklichkeit. Heute hast du die Gelegenheit, aus einer Theorie eine Praxis zu machen. Du kannst ja nachher einen unserer Mitarbeiter oder uns ansprechen und wir haben Zeit genug, um dir zu helfen, dass du den entscheidenden Schritt tust. Jesus lädt dich heute Abend ein und er dringt auf eine sofortige Entscheidung. Und er ruft dich heute und er braucht dich heute als Mitarbeiter in dieser Welt. Jesus braucht keine Jesus-Schlümpfe, die sich den ganzen Tag bloß immer bedienen lassen und irgendwelches frommes Zeug vor sich hin murmeln. Er braucht keine Mitläufer, er braucht Mitarbeiter. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes in der Welt, was vielleicht dagegen sprechen könnte. Rücksichtslosigkeit, das ist jetzt der Punkt Nummer 3. Das ist die dritte Eigenschaft, die Jesus verlangt. Das lernen wir von dem dritten Mann, der hier zu Jesus kommt. Und ein anderer Mann, der sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir vorher, dass ich mich von meiner Familie verabschiede. Natürlich sagen wir auch hier wieder, na, warum denn nicht? Ich meine, das ist ja das Normalste, wenn man sich auf eine längere Reise begibt, dass man mal zu Hause bei der Familie auf Wiedersehen sagt. Und in einem anderen Fall, da hat Jesus das nicht nur erlaubt, da hat er sogar die Abschiedsfete mitgemacht. Hier in unserem Fall lädt er schroff ab. Und sagt zu dem Mann, wer die Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Pflug in der Hand gehabt habt, während die wenigsten von euch. Nehmen wir dafür mal ein anderes Bild. Also wenn du dich auf dein Motorrad draufsetzt, dann musst du den Lenker mit beiden Händen anfassen. Und nach vorne sehen, sonst geht's schief. Also wer die Hand an den Lenker legt und sieht nach hinten, der ist nicht zugelassen für den Straßenverkehr. Und wenn er mit dem Gesicht nach hinten fährt, dann fährt er eben gegen einen Baum. Und deswegen ist es verboten, mit dem Gesicht nach hinten zu fahren. Eben wegen der Bäume. Man muss ja manchmal nach rückwärts sehen, dazu gibt es ja einen Rückspiegel. Aber wer immer nur in den Rückspiegel sieht, kommt ja auch nicht vorwärts. Da wirft man nur höchstens mal einen Blick rein, um besser vorwärts zu kommen. Jesus möchte, dass du im Leben vorwärts kommst. Der will, dass du an einem Ziel ankommst. Der hat ja mal gesagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Und wenn du dieses Leben haben willst, dann rate ich dir, dann schließ dich Jesus an, dann mach das, was er sagt, dann halte dich doch an seine Vorschriften, an seine Gebote. Ohne Rücksicht auf das, was irgendjemand anders, zum Beispiel deine Familie oder deine Kumpels und deine Clique dazu sagen. Jesus wusste ganz genau, wenn ich den jetzt nochmal zurück in seine Familie lasse, zum Abschiedsbesuch, da sehe ich den nie wieder. Denn was dort losgeht, kann man sich ja vorstellen. Dass die Familie anfängt zu diskutieren und sagt, was, jetzt bist du fromm geworden? Willst du vielleicht deine kostbare Zeit jetzt in irgendwelchen frommen Clubs verbringen? Das kannst du uns doch nicht antun. Und so, wir kennen ja die Sprüche von manchen Eltern. Die manche Eltern zum Beispiel zu denen gesagt haben, die hier gestern vorne gestanden haben. Ich kenne viele junge Menschen, die Jesus gerne nachfolgen möchten und denen ihre Eltern das Leben zur Hölle machen. Ich habe welche erlebt, denen sie die Bibel weggenommen haben und verfeuert. Manchen haben sie verboten, zur jungen Gemeinde zu gehen. Wenn wir zum Jugendamt in die Stadt kamen, da wurden die Kinder eingeschlossen. Manche haben das heldenhaft ertragen, manche haben gewartet, bis sie 18 Jahre alt waren, sich taufen lassen konnten. Aber ich kenne auch andere, die aus Rücksicht oder aus Angst vor ihren Eltern es nicht getan haben. Obwohl sie Jesus gerne nachfolgen wollten. Ich denke zum Beispiel an so ein junges Mädchen, die hat mal mit mir geredet nach so einem Abend. Die wollte gerne Christ werden. Und dann hat sie gesagt, ich habe aber ein Problem. Sie war befreundet mit dem jungen Mann und der war kein Christ. Da hat sie gesagt, wenn ich jetzt Christ werde, mit Jesus lebe, muss ich mich von dem Jungen trennen. Das war ihr Problem, wie sie es formuliert hat. So. Nun musste sie eine Wahl treffen. Und sie hat sich für den Jungen entschieden. Und als die aus der Kirche rausging, da habe ich so im Mittelgang von hinten der hinterher geguckt, da habe ich der ja von hinten angesehen, wie unglücklich die war über ihre Entscheidung. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich konnte ihre Entscheidung ihr auch nicht erleichtern. Es kommt oft vor, dass wir auch unseren nächsten Angehörigen gegenüber in diesem Punkt ganz hart sein müssen. Ich weiß auch nicht, warum Jesus manchmal von uns solche harten Entscheidungen verlangt. Ich finde das auch hart und schwer, dass Jesus uns manchmal von unseren liebsten Mitmenschen trennt. Ja, Jesus ist zu uns manchmal sehr hart, aber der war auch hart zu sich selber und der verlangt von dir und von uns nichts anderes, als was er nicht selber auch gemacht hat. Um den Weg zu gehen, den Gott ihm vorgeschrieben hat, da hat er seine Familie verlassen. Er hat es ausgehalten, dass die eigene Familie ihn für verrückt erklärt hat. Er hat es ausgehalten, dass sie ihn als Staatsfeind erklärt haben. Er hat es ausgehalten, dass sie ihn an ein Kreuz genagelt haben, lebendigen Leibes. Das alles ist hart gewesen und das Kreuz, das war das Allerhärteste. Aber das war die einzige Möglichkeit, um die Menschheit und dich zu erlösen, um dir deine Schuld zu vergeben. Denn einer muss ja für deine Schuld mal bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus am Kreuz. Und er hat es am Kreuz für dich gemacht. Und die Frage ist jetzt, ob du das für dich in Anspruch nehmen willst. Und wenn er dich heute auffordert, dass du ihm nachfolgen sollst, dann macht er das aus einem einzigen Grunde, nämlich weil er dich lieb hat und weil er möchte, dass dein junges Leben gelingt. Der möchte dich nämlich bewahren vor der Verdammnis, in die du reinrennst, wenn du Gottes Gebote nicht hältst. Der möchte dich retten vor der Hölle, in die du kommst, wenn du ohne Gott lebst. Der möchte dich herausretten aus einer untergehenden Welt, damit du das ewige Leben hast. Am Anfang der Bibel im Alten Testament, da steht die Geschichte von einer Frau, den Namen von ihr wissen wir nicht, wir wissen nur, mit wem sie verheiratet war, mit einem gewissen Lot. Und die beiden, die lebten in Sodom und in dieser Stadt, da spielte sich so viel sündiges Zeug ab, dass Gott beschlossen hat, diese Stadt zu bestrafen und zu vernichten. Aber die beiden, die wollte Gott retten. Und da hat er zu denen seine Boten geschickt und hat dem Lot und seiner Frau gesagt, es kommt ein Strafgericht, haut ab, rennt um euer Leben, aber seht euch nicht um. Die Frau von Lot sah sich um und sie starb auf der Stelle. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ich habe das mal erlebt, wo ich im Urlaub gewesen bin. Ist ein junger Kerl gewesen, der fuhr mit seinem Moped zum Angeln, hatte wahrscheinlich die Angelgeräte hinten drauf. An irgendeiner Straßenbiegung hat vielleicht was geklappert oder was. Er hat mal eine Sekunde nach hinten geguckt. Und da ist er in ein Auto reingerast und da war er tot. Falsche Rücksicht kann tödlich sein. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ich bitte dich, mach keine halben Sachen. Jesus hat auch keine halben Sachen gemacht. Der hat nicht bloß so lässig mit einer Hand am Kreuz gehängt, sondern der hing mit beiden Händen am Kreuz. Und er hing so lange am Kreuz, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Die Erlösung der Menschen ist vollbracht, vollständig. Ich bitte dich, mach keine halbe Sache, sondern mach heute mal eine ganze Sache und lass dich retten. Vor vielen Jahren, als ich das erste Mal als junger Kerl nach Berlin gefahren bin mit dem Auto, so Provinzler aus Karl-Marx-Stadt, hat man ja keine Ahnung, was in der Großstadt läuft. Also ich wollte zur Friedrichstraße und plötzlich fuhr ich auf den Alexanderplatz zu. Das wäre noch gegangen, wenn ich da hätte umlenken können. Aber ich sage dir, wenn du in Berlin einmal auf die falsche Spur kommst, da bist du ja so gut wie rettungslos verloren. Du darfst nicht rechts abbiegen, du darfst nicht links abbiegen, immer nur Zwingpfeile geradeaus, der Verkehrsstrom, der spült dich aus der Stadt raus, du fährst und fährst im Rückspiegel, da wird der Fernsehturm immer kleiner, am Ende fährst du mal im Vorort in eine Nebenstraße, hältst an, holst den Stadtplan raus und guckst nach, wo du Idiot gelandet bist. Bis ich wieder im Zentrum war, hat mich das eine ganze Weile gekostet. Und alles bloß deswegen, weil ich mich nicht rechtzeitig eingeordnet hatte. Denn wenn man nach Berlin reinfährt, wie in jeder vernünftigen Großstadt, da steht ja an riesengroßen Schildern oben mit Pfeilen genau die Richtung der Stadtviertel angegeben. Aber ich habe das nicht beachtet, ich habe mich nicht auf die richtige Spur gesetzt. Und als ich dann an die große Kreuzung kam, da war es zu spät. Da konnte ich nicht mehr in die richtige Spur überwechseln. Ich konnte nur noch in einer Richtung weiterfahren und das war leider die falsche. Wenn du dich nicht richtig einordnest, da hast du erstmal keine Möglichkeit, deinen Kurs zu ändern. Es sei denn, du findest irgendwo einen Punkt, wo du umkehrst. Und heute Abend sagt Jesus, jetzt bist du an dem Punkt angekommen. Kehr um, bekehre dich, folge meiner Spur. Und dann kommst du zum Leben, dann kommst du zu einem Leben, das dir voll genügt. Und das noch nicht mal der Tod zerstören kann. Du näherst dich nämlich auch der großen Kreuzung. Wo willst du hin? Nach rechts oder nach links? Willst du ins Abseits? In die Verdammnis? Oder willst du ins Zentrum, ins ewige Leben, zu Gott? Freunde, das Einordnen, das muss frühzeitig erfolgen. Es gibt in der Beziehung zu Gott ein zu spät, aber es gibt kein zu früh. Und deswegen sagt ja die Bibel auch, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und deshalb finde ich das schön, dass du heute Abend hier bist. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt die Chance hast, umzukehren und dein Leben zu ordnen.